Es war kurz vor Weihnachten, so erzählt ein Pfarrer, da machte er einen Krankenbesuch bei einer Frau, die schon sehr schwer krank war. Und so kamen sie ins Gespräch und sie sprachen über seine Familie, sie wollte wissen, wie es so seinen Kindern geht, und dann meinte der Pfarrer, dass sein Sohn noch ein sehr schlechtes Zeugnis nach Hause gebracht hätte, das weit unter seinen Fähigkeiten läge. Und er hätte ihm gesagt, mit diesem Zeugnis kannst du deinen Weihnachtswunsch vergessen. Das Fahrrad, das du dir wünschst, das wirst du nicht bekommen. Dann schaut die Frau diesem Pfarrer mit großen Augen an und sagt, aber Herr Pfarrer, an Weihnachten wollen Sie einen Buben bestrafen. Weihnachten, wo gerade sagt, dass man etwas geschenkt bekommt, ohne es verdient zu haben. Bestrafen Sie den Jungen, wo und wie und wann Sie wollen, aber doch nicht an Weihnachten. Weihnachten, das Fest des unverdienten Geschenkes. Nun, der Vater hat sich das zu Herzen genommen. An Weihnachten legte er unter den Weihnachtsteller, die haben offenbar so Weihnachtszähler bekommen, legt er einen Zettel und darauf schreibt er unverdienterweise ein Fahrrad, weil ein Weihnachtsgeschenk unseres himmlischen Vaters auch unverdient ist. Also weil das, was uns Gott geschenkt hat, unverdient ist, bekommst du jetzt als Zeichen, weil Weihnachtsgeschenke das ausdrücken sollen, auch dieses Fahrrad, das du eigentlich nicht verdient hättest. Nach der Feier nahm jedes Kind, diese Familie, die Geschenke, sie hatten so einiges auf den Tisch gelegt. Und der Junge hat das angeschaut und nichts hat ihn irgendwie fasziniert. Und dann sagt der Vater, hast du jetzt alles gesehen? Ja, er hat alles gesehen. Sagt er, nein, ich denke, du hast nicht alles gesehen. Du musst mal unter deinen Weihnachtszähler schauen. Da ist vielleicht noch was. Dann schaut er unter dem Weihnachtszähler, sieht diesen Zettel, liest ihn, ein Zucken geht durch seinen Körper und dann strahlt er seinen Vater an und ruft, Vater, glückseliger hätte er nicht sein können, und er fällt seinem Vater um den Hals. Und der Vater sagt dann, an diesem Abend habe ich gelernt, was unverdiente Gnade Gottes ist. Und dass wir am Weihnachtsfest das Evangelium als frohe Botschaft von der schenkenden Güte Gottes verkünden dürfen. Übrigens, das nächste Zeugnis war dann besser. Großartig, was an Weihnachten geschah. Gott wird Mensch, der Schöpfer von Himmel und Erde, besucht uns Menschen auf der Erde. Gott selbst macht sich verletzlich. Geboren wie ein normaler Mensch, betritt er als Säugling diese Erde. Mit seinem Sohn Jesus Christus hat uns Gott das größte und wertvollste Geschenk aller Zeiten gemacht. Obwohl wir wie dieser Junge keine guten Noten im Zeugnis haben, obwohl wir eigentlich eine Strafe verdienen würden, beschenkt uns Gott. Und Paulus beschreibt das so: Gott beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Also nicht als wir gut waren. Da hat er gedacht, ah, das sind alles Nette und die sind alle so lieb, deshalb sterbe ich jetzt für sie. Deshalb komme ich für sie auf diese Erde. Nein, er hat es gemacht, als wir noch Sünder waren. Niemand von uns verdient dieses Geschenk und trotzdem beschenkt uns Gott mit seinem Sohn. Und die ersten Leute, die von dieser einzigartigen Geburt hörten, waren die Hirten, die nachts auf dem Feld ihre Herden hüteten. Und dieses eindrückliche Ereignis wollen wir jetzt zuerst einmal lesen. In der Umgegend von Bethlehem waren Hirten, die mit ihrer Herde draußen auf dem Felde lebten. Als sie in jener Nacht bei ihren Tieren Wache hielten, stand auf einmal ein Engel des Herrn vor ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umgab sie mit ihrem Glanz. Sie erschraken sehr. Aber der Engel sagte zu ihnen: Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Es ist der Messias, der Herr. Und an folgenden Zeichen werdet ihr das Kind erkennen. Es wird in Windeln gewickelt liegen. Es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Und mit einem Mal waren bei dem Engel große Scharen des himmlischen Heeres. Sie priesen Gott und riefen: Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe und Friede auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Daraufhin kehrten die Engel in den Himmel zurück. Da sagten die Hirten zueinander: Kommt, wir wollen gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkünden ließ. Sie machten sich auf den Weg, so schnell sie konnten, und fanden Maria und Josef und bei ihnen das Kind, das in der Futterkrippe lag. Und nachdem sie es gesehen hatten, erzählten sie überall, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, mit denen die Hirten sprachen, staunten über das, was ihnen da berichtet wurde. Maria aber prägte sich alle diese Dinge ein und dachte immer wieder darüber nach. Die Hirten kehrten zu ihren Herden zurück. Sie rühmten und priesen Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Es war alles so gewesen, wie der Engel es ihnen gesagt hatte. In dieser Geschichte hören wir die erste Weihnachtspredigt und dann das erste Weihnachtslied. Und zum Schluss lernen wir noch die ersten Evangelisten kennen. Das erste Weihnachtslied. Draußen auf dem Feld in Bethlehem bewachen die Hirten ihre Herde. Und Hirten waren damals nicht sehr angesehene Leute. Man verdächtigte, sie würden es mit dem Mein und Dein nicht so genau nehmen. Und deshalb durften sie auch vor Gericht nicht als Zeugen auftreten. Man setzte sie auf dieselbe Stufe mit Zöllnern und Steuereintreibern. Und in späteren Schriften wurde festgehalten, dass man von Hirten weder Wolle noch Milch kaufen darf, weil man nie weiß, ob das gestohlene Ware sei. Eine Regel lautete: Alles, was ein Hirt stehlen kann, ohne dass der Besitzer es merkt, darf man von ihm nicht kaufen. Offensichtlich war es Gott völlig egal, was die Menschen über die Hirten dachten. Denn Gott schickte einen Engel zu ihnen. Auf einmal stand ein Engel des Herrn vor ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umgab sie mit ihrem Glanz. Man muss sich das einmal vorstellen. Da sitzen die Hirten in dunkler Nacht, das kennen wir ja aus Filmen und als Krippenspielen, da ist ein Feuer in der Mitte, ob das auch so war, sei mal dahingestellt, aber es war stockdunkel. Keine Abstrahlung von den Städten, wie wir das heute haben, stockdunkel und diese Dunkelheit hinein. Plötzlich kommt ein Engel und die Herrlichkeit des Herrn umgab sie mit ihrem Glanz. Ich bin mir sicher, noch nie in ihrem Leben haben sie so ein helles, glänzendes Licht gesehen. Ein Glanz aus einer anderen Welt. Und das mitten in der Nacht. Sie erschraken sehr. Ich glaube, das würde uns genauso gehen. Wir würden erschrecken. Plötzlich so ein helles Licht. Wir wissen nicht, woher das kommt. Sie hatten keine Ahnung, was jetzt mit ihnen geschieht. Ist das der Weltuntergang? Müssen wir sterben? Doch der Engel lässt sie nicht in ihrer Angst erstarren. Er beruhigt sie sofort. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Kein Grund zur Panik oder Angst. Und dann beginnt der Engel mit der ersten Weihnachtspredigt. Ich bringe euch gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Der Engel ist Überbringer einer guten Botschaft. Das Evangelium bringt er. Denn Evangelium heißt nichts anderes als gute Botschaft. Im Griechischen heißt gute Botschaft Evangelium. Also er bringt ihnen die gute Botschaft, das Evangelium. Und über diese gute Nachricht wird große Freude entstehen. Freude, die bis ins 21. Jahrhundert und noch drüber hinweg andauern wird. Und der Kern dieser erfreulichen Botschaft lautet: Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren. Es ist der Messias, der Herr. Der Messias, der Gesalbte, oder wie es im griechischen Text eigentlich heißt, Christus. Christus ist der Begriff für den Gesalbten. Der Retter Israels ist gekommen. Gott hat sein Versprechen gehalten. Er hat den Retter für Israel und für alle Menschen auf die Erde geschickt. Und damit erfüllt er ein Versprechen, dass wir durch das ganze Alte Testament hindurch, Nati hat es gesagt, ist wie ein roter Faden, der das ganze Alte Testament hindurch geht, der auf Christus hinweist, den Gesalbten. Und da der Engel davon ausgeht, dass die Hirten das Kind besuchen wollen, sagt er ihnen: An folgenden Zeichen werdet ihr das Kind erkennen. Es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Der Gesalbte Christus, der Herr und der König über alle Könige, werdet ihr nicht in einem Palast finden, denn dort würde man euch gar nicht empfangen als Hirten. Ihr findet dieses Kind in einem Stall, liegen in einer Futterkrippe und in Windeln gewickelt. Den König aller Könige. In einem Stall, in einer Futterkrippe. Das ist doch schon, es ist für uns halt dermaßen normal, weil wir seit Kindsbeinen an nichts hören. Aber es ist doch komplett abnormal, dass ein König an so einem ärmlichen Ort geboren wird. Und mit den Worten dieses Kind, dass das Kind in Windeln gewickelt ist und in der Futterkrippe liegt, wird deutlich gesagt, dass dieses Kind ein ganz normales Kind ist, das gewickelt werden muss. Es ist nicht, auch wenn es Christus ist, auch wenn er der Herr ist, ein kleiner Erwachsener, der schon laufen und sprechen kann. Wenn ihr die Darstellungen oft seht von der Krippe Maria, ist oft das Kind wie ein kleiner Erwachsener gezeichnet. Aber er war in Windeln gewickelt, mit anderen Worten, er muss gewickelt und umsorgt werden. Und lasst euch dadurch nicht täuschen, Gott ist tatsächlich Mensch geworden, genau so. In diesem ärmlichen Umfeld ist Christus geboren, und wenn ihr das seht, dann sollt ihr wissen, dass ihr am richtigen Ort angekommen seid. Es ist eben, wie Paulus später sagt, Jesus Christus, der reich war, wurde arm, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Und dieses Armwerden ist nicht nur symbolisch gemeint, dass Christus symbolisch arm geworden wäre, sondern Christus ist wirklich arm, sehr arm geworden, denn er hat die Herrlichkeit bei seinem Vater verlassen. Das ist die Weihnachtspredigt, kurz und bündig. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Es ist der Messias, der Herr. Es ist Christus, der Herr. Das ist Grund genug zur unbändigen Freude und die erfreulichste Botschaft aller Zeiten. Das erste Weihnachtslied. Und als ob die Hirten nicht schon hier genug erlebt hätten, öffnet sich plötzlich der Himmel. Plötzlich waren bei den Engeln große Scharen des himmlischen Heeres, die Gott lobten. Große Scharen. Ich meine, es muss ein unfassbares Ereignis gewesen sein. Offensichtlich herrschte im Himmel, bei den himmlischen Heerscharen, eine große Begeisterung über die Geburt in Bethlehem. Sie freuten sich riesig. Und die Engelscharen lobten Gott und rühmten seinen weisen Ratschluss. Nachts auf dem Feld bei den Hirten bekommen wir einen kleinen Einblick, wie sich die Engel über Gottes gnädigem Handeln freuen. Und das ist bis heute so. Bis heute ist diese Freude da. Der Unterschied ist nur, dass sich nicht jedes Mal der Himmel öffnet und wir die Freude der Engel sehen können, wie damals die Hirten. Aber Jesus sagt, dass im Himmel große Freude herrscht, und zwar jedes Mal. Jedes Mal, wenn ein Mensch sein Leben Jesus anvertraut. Und für Zeit und Ewigkeit gerettet wird. Jesus sagt, im Himmel wird mehr Freude sein über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Oder die glauben, es nicht nötig zu haben, umzukehren. Hast du Gott gegenüber deine Schuld bekannt und dein Leben Jesus anvertraut? Oder anders gefragt, gab es im Himmel schon ein Freudenfest wegen dir? Denn jedes Mal, wenn ein Mensch umkehrt und die Gnade Gottes erfährt, gibt es eine Freude, einen Freudenausbruch im Himmel. Also die Engel jubeln und sie singen das erste Weihnachtslied. Ehre und Herrlichkeit, Gott in der Höhe und Friede auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Zuerst loben sie die Herrlichkeit Gottes, der im Himmel thront. Er, der diesen weisen Plan, der von einer großartigen Liebe motiviert ist, ausführt. Sie geben ihrem Erstaunen über Gottes Herrlichkeit Ausdruck. Und dann jubeln sie über die Auswirkungen seines Planens, Friede auf der Erde, für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Der Friede ist auf die Erde gekommen. Nicht der Weltfriede, sondern der Friede in Person. Der Friedensstifter ist für die Menschen auf die Erde gekommen. So wie wir das gehört haben jetzt schon mal in Jesaja, denn ein Kind ist uns geboren, der künftige König ist uns geschenkt. Und das sind die Ehrennamen, die ihm gegeben werden. Umsichtiger Herrscher, mächtiger Held, ewiger Vater, Friedefürst. Wenn die Engel sagen, Friede auf Erden, dann sagen sie, jetzt ist der Friede auf die Erde gekommen, in dem Sohn Jesus Christus. Er ist der Friede schlechthin. Er ist der Repräsentant des Friedens, er ist der Friedensstifter. Mit Jesus ist der Friede auf die Erde gekommen. Wer sich mit Jesus verbindet, wird diesen Frieden bekommen. Paulus schreibt später, ja, Christus selbst ist unser Friede. Jesus hat nicht den Weltfrieden gebracht, aber er ist unser Friede. Er hat uns mit dem Vater versöhnt. Und dieser Friede Gottes ist in uns, wie Paulus schreibt, der Friede Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, wird über euren Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren, euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Das ist der Friede Gottes in Christus. Und dieser Friede ist für jeden Menschen, für alle Menschen zugänglich, für die Menschen von Gottes Wohlgefallen. Die Engel meinen nicht, wie das einige Ausleger sagen oder denken, dass es hier um eine Auswahl von Menschen geht. Eben die Menschen, die Auswahl der Menschen, die unter dem Wohlgefallen Gottes stehen. An den einen Menschen hat Gott Wohlgefallen, an den anderen nicht. Ich bin der tiefen Überzeugung, dass Gott an den Menschen, egal welcher Herkunft, Wohlgefallen hat. Dass er an der Menschheit, an den Menschen Wohlgefallen hat, nicht an dem, was sie tun, sondern weil sie seine Geschöpfe sind. Und Paulus schreibt Titus im Blick auf Jesus, die Güte Gottes, unseres Retters und seine Liebe zu uns Menschen ist sichtbar geworden. Und Luther übersetzt das folgendermaßen, als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters. Das finde ich einfach toll. Die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes. Gott liebt Menschen. Gott ist ein menschenfreundlicher und menschenliebender Gott. Und weil wir unter seinem Wohlgefallen stehen, hat er uns Jesus geschickt. Und hier gilt der Friede für uns. In diesem kurzen Weihnachtslied sagen die Engel alles, was gesagt werden muss. Und daraufhin kehrten die Engel in den Himmel zurück. Und natürlich wollten die Hirten dieses Kind unbedingt sehen. Sie sagten zueinander, kommt, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkünden ließ. Das ist ja logisch, wäre jeder von uns gegangen, nehme ich mal an. Und tatsächlich fanden sie alles so, wie ihnen der Engel gesagt hatte. Sie erzählten Maria und Josef, was sich auf dem Feld zugetragen hatte, was ihnen der Engel sagte. Eigentlich erstaunlich, dass es in diesem Stall kein sichtbares Ereignis der Herrlichkeit Gottes gab. Es war kein Glanz und kein Licht. Kein Engel war da. Wenn man in den Stall kam, musste man den Eindruck haben, das ist ja alles ganz, ganz normal. Kein Engel, kein Glanz. Und es ist interessant, dass Gott den Hirten auf dem Feld erscheint und die Hirten diese Botschaft in den Stall hineinbringen. Ganz einfache Männer, die von der Gesellschaft nicht einmal besonders geachtet sind. Bestärken und ermutigen Maria und Josef im Stall. Sie berichten, was sie gehört haben. Und Maria prägte sich alle diese Dinge ein und dachte immer wieder darüber nach. Im Stall gab es keine übersinnlichen Ereignisse, außer dass Gott zur Welt kam. Das ist natürlich schon gewisserweise übersinnlich, aber rein äußerlich gesehen war das nicht irgendwie, hat sich das nicht von einer anderen Geburt unterschieden. Nachdem die Hirten alles gesehen hatten und alles erzählten, machten sie sich auf den Weg. Sie sind von dem, was sie erlebten, dermaßen begeistert, dass sie es weiter erzählen. Sie erzählen überall, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Ohne dass ihnen jemand den Auftrag gegeben hatte, sie sollen das tun, werden sie zu Verkündigern der frohen Botschaft. Sie werden zu den ersten Evangelisten. Die ersten Menschen, die die frohe Botschaft weitertragen zu anderen Menschen. Die erzählen, was sie erlebt haben mit Gott. Und dass sie den Messias, den Retter gesehen haben. Einfache Männer erzählen, was sie von Gott erfahren und was sie mit Gott erlebt haben. Und werden so zu Botschaftern Gottes. Alle, mit denen die Hirten sprechen, staunten über das, was ihnen berichtet wurde. Das ist das, was jeder von uns tun kann. Ich muss keine theologische Ausbildung haben, um zu erzählen, wer Jesus ist und was er in meinem Leben getan hat. Für das muss ich weder auf eine Bibelschule, noch auf eine theologische Akademie, noch sonst irgendwo hin. Jeder von uns, der Jesus kennt und der Jesus in sein Leben aufgenommen hat und weiß, dass er König und Herr über alle Herren ist, der kann von Jesus erzählen, ohne Studium. Und er kann erzählen, was Jesus im Leben für einen Stellenwert hat. Und schließlich kehren die Hirten überglücklich zu ihren Herden zurück. Glücklich, dass Gott sie mit dieser Botschaft gewürdigt hat. Menschen, die in den Augen der Gesellschaft unwürdig sind, sind von Gott gewürdigt worden. Sie rühmten und priesen Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Es war alles so gewesen, wie der Engel es ihnen gesagt hatte. Gott ist Mensch geworden. Er besuchte die Erde und das tat er aus Liebe zu dir. Das tat er für deine ewige Rettung. Für deine ewige Rettung. Entscheidend ist, wie du auf diese Tatsache reagierst. Ist Weihnachten für dich einfach ein nettes Fest mit einer schönen, scheinbar idyllischen Geschichte? Etwas, was ich auch vermutlich mein Leben lang nie vergesse, ist, ich habe eine Radiosendung gehört, 2-3 Jahre her, da haben Pfarrer, Theologen diskutiert über Weihnachten und dann sagte einer, ja, Weihnachten sei ja noch schön, da hat man schöne Geschichten zu erzählen und da gäbe es viel Material, viel schwieriger sei es, Ostern, da wisse man kaum mehr was zu sagen. Ich hätte das Radio aus dem Auto werfen können. Also es gibt über Ostern, gibt es viel, viel mehr in der Bibel geschrieben als über Weihnachten. Weihnachten ist nämlich sehr wenig geschrieben. Über Ostern, die meisten Evangelien, geben die Hälfte des Evangeliums geht alles dann Richtung Ostern. Wie kann ein Theologe sagen, an Ostern weiß man nicht mehr so recht, was zu sagen ist. Also, Jesus ist gekommen für deine ewige Rettung. Entscheidend ist, wie du auf diese Tatsache reagierst und ob Weihnachten für dich eben so nette Geschichten sind, die man erzählen kann. Oder hast du verstanden, dass Gott, der in dieser Krippe liegt, Jesus ist, der einige Jahre später für deine Schuld am Kreuz gestorben ist? Das Wiege und Kreuz nie voneinander getrennt werden können. Was an Weihnachten und Ostern geschah, fasst Jesus folgendermaßen zusammen. Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. An Weihnachten geht es um nichts weniger als um das ewige Leben. Also genauer, um dein ewiges Leben. Und ich weiß nicht, es gibt hier bestimmt auch bei uns Menschen, die gerne zu uns in Gottesdienst kommen. Besonders vielleicht auch an Weihnachten. Vielleicht schon länger bei uns ein- und ausgehen, aber im Grunde genommen noch nicht ihr Leben Jesus anvertraut haben. Im Grunde genommen, Jesus nicht ihr Herr ist, sie finden Jesus toll und alles ist okay. Aber den Schritt, das Leben Jesus anzuvertrauen, Buße zu tun, so wie es die Bibel sagt, haben sie vielleicht noch nicht getan. Das können sie heute tun. Wir werden gleich das Abendmahl feiern. Und dann kommen ja alle nach vorne, das Abendmahl nehmen. Und alle, die noch beten möchten oder vielleicht sogar sagen, so und jetzt mache ich klare Sache mit Jesus. Jetzt will ich mein Leben ihm anvertrauen. Ich möchte jetzt mit jemandem beten. Dann kommt er nicht nach vorne, sondern geht nach hinten. Und dort sind Geschwister, die dann mit euch beten. Auch wenn ihr was anderes habt, wo ihr gerne möchtet, dass wir mit euch beten, dann geht nach hinten. Heute ist dieses Gebet hinten, nicht vorne, weil vorne wir das Abendmahl haben. An Weihnachten geht es um nichts weniger als um das ewige Leben, um dein ewiges Leben. Ich bete mit uns. Vater, ich möchte dir danken, dass du deinen Sohn in diese Welt geschickt hast. Und du hast das in einer so einzigartigen und besonderen Weise getan. Du wurdest Mensch, wie wir selber auch Menschen geworden sind. Verletzlich. Man musste dir die Windeln wickeln. Man musste dich umsorgen. Und dann hast du alle Demütigungen auf dich genommen bis zum Kreuz. Und dort bist du für unsere Schuld gestorben. Und wir möchten dir einfach von ganzem Herzen danken. Danken, dass du das getan hast. Dass du ein menschenliebender Gott bist. Menschenfreundlich. Und dass es dir ein Anliegen ist, dass jeder Mensch ewiges Leben hat. Und das bekommt er in der Hinwendung zu dir durch deinen Sohn Jesus Christus. Der Friede Gottes in meinem Leben, das ist das größte Geschenk, das du uns machst. Amen.